ARD Sounds.
Der Einschlaf-Podcast. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu der Einschlaf-Podcast, zur allerersten Folge. Ich bin Sina Scherzand, ich bin Autorin und Podcasterin und heute auch eure Einschlafbegleiterin. Also ich möchte gerne, dass ihr sicherstellt, dass ihr euch in Einschlafposition befindet. Schaut doch mal, ob ihr genügend Wasser am Bett habt, vielleicht gibt es Medikamente, die ihr nehmen müsst. Habt ihr den Wecker für morgen eingestellt oder auch ausgeschaltet? Sind alle Kissen dort, wo sie sein sollten? Und wenn das so ist, dann seid ihr bereit, bis auf eine letzte Sache. Ihr müsst unbedingt den Sleep Timer einstellen, damit ihr dann am Ende der Folge ganz entspannt wegdösen könnt. In diesem Podcast dreht sich, wie der Name schon sagt, alles ums Einschlafen und jede Folge findet ihr immer zuerst in der ARD Sounds App. Und in jeder Folge dieses Podcasts lese ich eine Nachricht von einem Hörer oder von einer Hörerin vor. Und in dieser Nachricht erzählt die Person, woran sie oder er vor dem Einschlafen so denkt. Und passend dazu überlege ich mir jedes Mal eine Geschichte. Und die soll euch dann beim Einschlafen helfen. Die heutige Nachricht kommt von Maria. Und Maria schreibt: Mal sehen, wem ich heute im Traum begegne. Neulich habe ich ja von meinem Papa geträumt, der gar nicht mehr lebt. Das war schön. Da haben wir uns in den Arm genommen und uns gesagt, wie sehr wir uns vermissen. Weil wir auch beide wussten, dass er eigentlich gar nicht mehr da ist und wir uns jetzt hier im Traum in dieser komischen Zwischenwelt irgendwie treffen. Vielleicht begegne ich ihm ja heute wieder. Ja, vielen Dank an dich, Maria. Ich glaube, das haben wir alle schon mal im Traum erlebt, dass da auf einmal eine Person aufgetaucht ist, die eigentlich gar nicht mehr so in unserem Leben stattgefunden hat. Und passend zu der Nachricht von Maria habe ich mir eine Geschichte überlegt und die heißt Im Bus Nummer 404 und die geht so. Zum wiederholten Male sah ich auf das Display meines Smartphones und prüfte die Uhrzeit. Er hätte schon vor 6 Minuten da sein sollen. Mein Blick wanderte die Straße hinab. Viel Scheinwerferlicht, aber nicht das Gewünschte. Für einen Bus in der Großstadt waren 6 Minuten noch keine ungewöhnliche Verspätung. Sicher würde der 44er gleich kommen. Der Akku meines Telefons wurde bereits in roter Schrift angezeigt. Weniger als 15%. Es wäre gut, wenn es noch durchhalten würde, bis ich zu Hause ankam. Schließlich hatte ich meinen Fahrschein bloß in digitaler Form und ich hatte meiner Freundin versprochen, gleich Bescheid zu geben, sobald ich in meiner Wohnung wäre. So machten wir das immer, damit sich die andere keine Sorgen machen musste. Es war schließlich schon dunkel, aber noch nicht spät. Allmählich wurden die Tage wieder länger. Nun war es 7:30, aber der Himmel schon schwarz. Als wäre tiefste Nacht oder als hätte jemand eine undurchdringliche Decke übers Universum gespannt. Die Luft war eisig kalt. Den ganzen Tag über war keine Wolke am Himmel gewesen. Trotzdem roch es nach Frühling. Irgendwie frisch und grün. Konnte es grün riechen? Na ja, jedenfalls nach Blättern und Blumen und nach Leben. Am Ende der Straße blitzten 2 Scheinwerfer auf, die mich aus meinen Gedanken rissen. Mit mir warteten andere Menschen an der Bushaltestelle, die sich nun von den Sitzgelegenheiten erhoben oder einen Schritt hin zur Straße machten. Na endlich! Doch als das Gefährt näher kam, erkannte ich, dass nicht 44 oben am Bus stand, sondern 404. Das verwirrte mich. Aber es musste der richtige Bus sein. Entschuldigung, sagte ich zu einem Mann mit Schiebermütze, der gleich neben mir stand. Ist das der 44er? Eigentlich hatte ich keine Ahnung, wieso ich ihm diese Frage stellte. Schließlich würde er nicht mehr wissen als ich. Auch er wartete hier. Auch er sah bloß die leuchtende Zahl. Genau wie ich. Doch zu meiner Überraschung sagte er, das ist der richtige Bus. Seine Stimme klang warm, fest und sicher. Sie löste etwas in mir aus, das ich nicht unmittelbar greifen konnte. Mit einem zischenden Geräusch kam das Gefährt vor uns zum Stehen und die Türen öffneten sich. Alle Wartenden stiegen ein, auch der Mann mit der Schiebermütze. Während er sich schwerfällig an eine Haltestange in den Bus zog, rief er über die Schulter: »Kommen Sie, es ist der richtige Bus.« Ich beeilte mich, ihm zu folgen. Erst als ich im warmen Inneren stand, fiel mir auf, dass es sich um einen Doppeldeckerbus handelte. Der Mann mit der Schiebermütze war nirgends zu sehen. Sicher war er die schmale Treppe zum Oberdeck hinaufgegangen, was ich etwas verwunderlich fand. Ich war davon ausgegangen, er würde sich auf einen der Plätze setzen, die extra für ältere oder bewegungseingeschränkte Fahrgäste reserviert waren. Doch offenbar war der Mann mit der Schiebermütze fitter und agiler, als ich angenommen hatte. Vorsichtig schob ich mich durch den unteren Teil des Busses und nahm in einer Vierersitzgruppe Platz, in der bisher nur ein Sitz belegt war. Eine Frau mit lockigem Haar, etwa im Alter meiner Mutter, saß mir gegenüber und strickte. Wir lächelten uns kurz zu, als ich mich setzte. Für einen Augenblick überlegte ich, sie zu fragen, ob sie wüsste, ob es sich um den 44er handelte. Aber dann entschied ich mich dagegen. Sicher war die falsche Zahl bloß ein technischer Fehler der Anzeige. Niemand sonst schien sich darüber Gedanken zu machen. An dieser Bushaltestelle fuhren nur der 44er und der 58er. Wenn jetzt ein Gefährt hielt, das offensichtlich ein Bus war und bei dem noch dazu zwei Zahlen stimmten, konnte man doch davon ausgehen, dass schon alles seine Richtigkeit hatte. Erst vorhin hatte Nesrin gemeint, ich solle aufhören, mir einen Kopf um alle möglichen Dinge zu machen. Nesrin war meine Kommilitonin und wir waren seit dem ersten Semester gut befreundet. Gemeinsam hatten wir heute den ganzen Tag über unseren Büchern gehockt und waren den Stoff durchgegangen. Als Nesrin dann die Karteikarten fallen ließ und erschöpft brummte, »Endlich fertig, das war's für heute«, rutschte ich unbehaglich auf dem Stuhl hin und her. Ob wir nicht lieber doch den Stoff lernen sollten, der als nicht klausurrelevant markiert worden war, fragte ich, und Nesrin hatte die Augen aufgerissen. »Wozu?« »Naja, für alle Fälle.« »Für welchen Fall?« »Ach, keine Ahnung, Nessie, falls der Prof es sich anders überlegt.« »Dann ist es halt sein Problem.« Nesrin machte sich viel weniger Gedanken um Dinge, die eventuell, irgendwie, vielleicht eintreten könnten. Und sie hatte recht. Diese ständige Grübelei tat mir nicht gut. Hätte sie mich jetzt hier sehen können, wären ihre dunklen Brauen in die Höhe geschossen. Ich wusste genau, was sie sagen würde. »Du bist im richtigen Bus. Mach dich nicht bekloppt.« »Du bist im richtigen Bus.« Das war beinahe die gleiche Formulierung, wie sie der Mann mit der Schiebermütze verwendet hatte. »Das ist der richtige Bus«, hatte er gesagt. »Genau. Dabei hatte ich ja gefragt, ob es sich um den 44er handelte. Die Frage hatte er eigentlich nicht beantwortet.« »Das ist der richtige Bus.« Für ihn mochte das vielleicht stimmen, aber galt es auch für mich? Der Bus ruckelte und zischte, kam quietschend an einer Haltestelle zum Stehen und die Türen öffneten sich. Einige Leute stiegen aus. Ich verengte die Augen und konnte doch die Station nicht erkennen. Draußen war es stockfinster. Auf den Bildschirmen im Bus stand bloß 404. Sonst nichts weiter. Normalerweise konnte man dort mitverfolgen, welche Stationen angefahren wurden. Aber heute nicht. Allerdings konnte ich auf keinen Fall schon angekommen sein. Bis zu meiner Wohngemeinschaft waren es 9 Stationen. Das würde noch dauern. Ich gähnte. Der Tag in der Bibliothek hatte mich müde gemacht. Ich streckte die Beine aus, zog sie aber wieder ein, als eine Zugestiegene sich zu uns in den Vierer setzte. »Meine Güte«, dachte ich leicht verärgert, »hier sind doch noch genügend andere Plätze.« Nun musste ich meine Beine recht unbequem einknicken, weil sie sich mir gegenüber neben die strickende Frau platzierte. Doch mein Ärger verflog, als die Strickende aufsah und sich ihre Augen weiteten. »Das gibt's doch nicht«, hauchte sie tonlos. »Monika?« »Lass dich drücken«, rief die mutmaßliche Monika augenblicklich aus. »Dich habe ich ja ewig nicht gesehen.« Die Strickende ließ sich umarmen, doch als sie einander losließen, entdeckte ich einen gequälten Ausdruck auf ihrem Gesicht. »Tja, nun«, sagte sie langsam, »du hast dich ja nicht mehr gemeldet.
Du hast dich nicht mehr gemeldet, sagte Monika und riss überrascht die Augen auf. Jetzt schauten die beiden Damen verwirrt. Die Strickende legte die Nadeln beiseite und Monika runzelte die Stirn. Ich wurde nun Zeugin historischer Ereignisse. Offenbar hatten die zwei sich seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Monika sprach von ihrer gemeinsamen Zeit beim Eltern-Kind-Turnen. Dort hatten sie sich kennengelernt. Wie gut sie sich gleich verstanden hätten, erzählte Monika, und sie hätten doch auch so oft gemeinsam Kaffee getrunken oder Ausflüge mit den Kindern gemacht. Und dann von einem auf den anderen Tag sei das vorbei gewesen. Sie endete mit dem Satz, du hast dich nie mehr gemeldet, Danuta. Doch das ließ die andere nicht auf sich sitzen. Die strickende Danuta widersprach vehement. Sie hätten damals einen neuen Festnetzanschluss mit neuer Telefonnummer bekommen und die hätte sie Monika doch schriftlich mitgeteilt. An die Murmelstraße 63. Da habe sie die Telefonnummer hingeschickt. Wir wohnen aber doch Murmelstraße 36, rief Danuta. Es folgte ein langes Hin und Her. Es gab viele Herrjes und Ohs und andere Ausdrücke des Staunens. Offenbar hat es tatsächlich eine Aneinanderreihung unglücklicher Zufälle gegeben, aufgrund derer sich die Freundinnen aus den Augen verloren hatten. Jetzt lagen sie sich in den Armen. Ich grinste in mich hinein. Monika berichtete, sie sei erst kürzlich zurück in diese Gegend gezogen und lud ihre verlorene Freundin gleich auf einen Sanddorn-Tee ein. An der nächsten Haltestelle verließen sie gemeinsam den Bus. Mit einem Lächeln sah ich ihnen nach. Dann blickte ich mich um. Das Fahrzeug hatte sich eindeutig geleert. Nur ganz hinten saß ein einzelner junger Mann, eher ein Junge, vielleicht 16 Jahre alt. Er tippte auf seinem Handy. Ansonsten war der untere Teil des Busses leer. Abgesehen von mir selbst natürlich. Und die Fahrerin war hoffentlich auch noch da. Wir standen ein bisschen an der Haltestelle und ich begann mich zu wundern. Doch dann sah ich durch die Scheibe, dass in der Ferne jemand durch die Dunkelheit rannte und auf den Bus zusteuerte. Die Fahrerin wartete auf ihn. Er sprang in den Bus und schien leicht außer Atem. Auch er musste um die 16 sein, hatte dunkles, strubbeliges Haar und sah sich ein wenig verwirrt um. »Ist das der 44er?« fragte er mich, und ich setzte geradezu eine Antwort an, da fiel sein Blick auf den Jungen in der letzten Reihe. Sein Mund formte sich zu einem überraschten »Oh«. Ohne meine Antwort abzuwarten, schob er sich durch den schmalen Gang. Ich drehte den Kopf und sah ihm nach. Vor dem anderen Jungen blieb er stehen. Dessen Mimik wurde starr. »Oje«, dachte ich, »hoffentlich würde das keinen Ärger geben.« Doch dann ließ der gerade Zugestiegene sich ebenfalls in der letzten Reihe nieder und ergriff die Hand des anderen. Mit eindringlicher Miene redete er leise auf ihn ein. Ich konnte kein Wort verstehen, aber es wirkte so, als stritten sie. Was war denn in diesem Bus los? Ich kam mir beinahe vor wie in einer Daily Soap. Ich drehte mich wieder nach vorn. Schließlich wollte ich nicht neugierig oder aufdringlich wirken. Draußen flogen Stadt und Nacht vorbei. Ich sah aus dem Fenster und betrachtete die vielen Lichter. Erleuchtete Schaufenster, die Scheinwerfer der Autos, Straßenlaternen. Vorsichtig schielte ich über meine Schulter. Hui! In der hintersten Reihe wurde geknutscht. Und wie? Grinsend wandte ich mich wieder nach vorn. Das war ja wirklich verrückt. Es kam mir vor, als säße ich in einer Art Wunderbus. Die Menschen hier schienen einander zu brauchen, und der Zufall führte sie zusammen. Oder die Magie des Busses. Ach, hör doch auf zu spinnen, sagte ich leise zu mir selbst. Das waren doch wirklich bloß Zufälle, nicht mehr. Meine seltsam sehnsuchtsvolle Stimmung und die Lust auf ein Wunder vernebelten mir die Sinne. In der Uni hatte ich doch gelernt, wann es sich um eine signifikant große Stichprobe handelte. Und 2 Begegnungen machten den Bus noch lange nicht zu einem Wunderbus. Da wäre sicher mehr nötig gewesen. Aber dazu hätte ich die Anzahl täglicher Passagiere und vermutlich noch ein paar andere Variablen kennen müssen. Ich schloss die Augen. In etwa 2 oder 3 Stationen war ich zu Hause. Vielleicht hatte meine Mitbewohnerin gekocht oder wir könnten uns zusammen was am Imbiss holen. Mein Magen knurrte. Ich könnte ihr eine Nachricht schreiben und nachfragen. Mit einer Hand zog ich mein Handy hervor, doch da tönte die Stimme der Fahrerin durch den Bus. »Liebe Fahrgäste, gleich passieren wir eines der schönsten Häuser der ganzen Stadt. Um den perfekten Blick zu erhaschen, sollten Sie sich unbedingt in den oberen Teil des Busses begeben. Verwirrt runzelte ich die Stirn. Was hatte das denn zu bedeuten? Ich befand mich doch in einem normalen Linienbus und nicht in so einer Touri-Linie. Zunächst ignorierte ich die Durchsage, doch die Fahrerin gab nicht auf. Wenige Augenblicke später wiederholte sie die Ansage. Und dann nochmal und nochmal. Ich seufzte. Da ich mittlerweile der einzige Fahrgast im unteren Teil des Busses war, musste sie explizit mich meinen. Keine Ahnung warum. Als sie die Ansage zum 7. Mal durch den Bus schickte, stand ich schicksalsergeben auf. Ich würde einen schnellen Blick riskieren. Vorsichtig schob ich mich die schmale Treppe hinauf und fluchte, als ich mir den Kopf anstieß. Was machte ich hier? Oben angekommen, stellte ich fest, dass auch hier kaum noch jemand saß. Lediglich der ältere Herr mit der Schiebermütze hockte auf einem Platz etwa in der Mitte des Busses. Er strahlte mich an und klopfte neben sich. Wieder seufzte ich. Eigentlich hatte ich keine Lust auf ein Gespräch. Mir fielen ja beinahe die Augen zu, so schwer waren meine Lider. Aber ich war wie immer zu höflich und plumpste wenige Sekunden später auf den Platz neben ihm. »Hallo«, sagte er mit knarziger Stimme. »Ich bin der Gunnar.« »Hallo«, sagte ich. »Ich bin Wilhelmina, aber alle nennen mich Mimi.«
»Wilhelmina«, sagte er langsam. »Kennen Sie noch jemanden, der so heißt?«
sagte ich langsam. »Das war der Name meiner Großmutter.«
»Ach ja«,
sagte er und sah gedankenverloren aus dem Fenster. Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu, »ich kannte auch mal eine Wilhelmina. Sie sah ihn sehr ähnlich.« Ich wartete und sagte nichts. Was hatte das zu bedeuten? »Sie war meine Jugendliebe«, fuhr Gunnar fort. Ein Schleier lag nun auf seinen Augen. »Hier gleich um die Ecke habe ich gewohnt und Mimi nebenan. Hinter unserem Haus war ein großer Innenhof. Da spielten damals am Nachmittag alle Kinder aus der Gegend. Und an einem Wintertag habe ich sie das erste Mal gesehen. Sie hat Schneeflocken mit ihrer Zunge gefangen. Sie liebte das Leben.«
»Ja«, sagte ich und sah an Gunnar vorbei aus dem Fenster. Tatsächlich hatte meine Großmutter hier ganz in der Nähe gelebt. Ich erkannte die Ecke, an der wir in diesem Augenblick vorbeifuhren, und erhaschte einen Blick auf das Straßenschild. Aber sprachen wir wirklich von derselben Wilhelmina? Das wäre schon ein großer Zufall. Und Augenblick mal, wir fuhren nicht die übliche Strecke des 44er-Busses. Die führte nämlich nicht am ehemaligen Haus meiner Großmutter vorbei. Doch tatsächlich bogen wir in die Straße ein. Meine Großmutter war das Herz der Familie gewesen. Bei ihr traf man sich zu allen Feierlichkeiten des Jahres. Einen Opa gab es schon lange nicht mehr. Ich kannte Oma Mimi immer nur als das alleinige Oberhaupt der Familie. Sie war gutmütig und sanft und fantastisch, witzig und klug. Lange Zeit verbot sie streng, dass irgendjemand außer ihr sich ums Festessen kümmerte. Erst in den letzten Jahren hatte sie widerstrebend die Hilfe meines Onkels angenommen. Ohne sie waren Familienfeiern nicht mehr das Gleiche. Vergangenen Herbst war sie von uns gegangen. An Weihnachten hatten wir bei Onkel Lars am Tisch gesessen und es war, als säße ein dunkles Loch mit uns dort. Mir graute es vor Ostern. Ich selbst machte mir im Grunde nichts aus diesen christlichen Feiertagen, aber ich mochte es, mit allen zusammenzusitzen, und ich mochte, wie Oma Mimi immer gestrahlt hatte, wenn sie mittendrin saß. Und nun war sie fort. Neben mir erzählte Gunnar von der jungen Wilhelmina. Ich unterbrach ihn nicht, hörte zu, wie er von ihrem Lachen schwärmte. Von ihrem Mut und ihren Ideen. In jedem Wort erkannte ich meine Großmutter. Oder vielleicht wollte ich sie nur dort erkennen. Ich wusste es nicht und irgendwie war es mir gleich. Als er erzählte, wie er sie aus den Augen verlor, zitterte seine Stimme. Er habe für seine Lehre umziehen müssen, sagte er. Es sei nicht anders gegangen, und als er zurückkam, war es zu spät. Da hatte sie bereits meinen Großvater geheiratet. Wieder sei er hinaus in die Welt gezogen, erzählte Gunnar, aber eine wie die Mimi habe er nie mehr getroffen. Plötzlich hielt der Bus. Wir sahen aus dem Fenster. Dort stand das Haus, in dem meine Großmutter ihr ganzes Leben verbracht hatte. Gunnar und ich schwiegen. Durch die helle leuchteten Fenster sah ich eine junge Familie. Ein Kind und ein kleiner lockiger Hund wirbelten durch die Räume. Zwei Frauen deckten einen großen Esstisch. Das Haus war wieder bewohnt. »Alles geht weiter, alles fließt. Das ist das Leben, Mimi«, sagte er, und ich schluckte. »Aber Sie haben meine Großmutter auch nie vergessen.« Das Leben zu leben heißt nicht, dass man vergessen muss, sagte er weise. Aber ja, ich konnte Mimi nie loslassen. Nehmen Sie sich kein Beispiel an mir. Ich bin ein gefühlsduseliger alter Mann. Er lachte und ich lachte mit ihm. Der Bus setzte sich wieder in Bewegung. An der nächsten Station müssen Sie raus, Mimi, sagte Gunnar und lächelte. Oh, mir kam gar nicht in den Sinn zu fragen, woher er das wusste. Und wo steigen Sie aus? Wollte ich stattdessen wissen. Ich fahre noch ein Stück weiter, sagte er und sah versonnen aus dem Fenster. Ihre Großmutter war eine ganz besondere Frau, sagte er mit leichter Stimme. Das war sie, sagte ich, und meine Stimme klang im Gegensatz zu Gunnars schwer und traurig. Für jeden kommt die Zeit des Abschieds, Mimi, aber Sie sind noch da. Füllen Sie Ihr Leben mit neuen Bräuchen und neuen Erinnerungen. Hängen Sie nicht in der Vergangenheit fest. Meine Mimi hätte Sie geschüttelt, oder nein, dazu war sie zu liebenswürdig, aber es hätte ihr nicht gefallen, Sie so zu sehen. Und tragen Sie den Seidenschal, Sie werden ihn nicht verlieren. Ich staunte. Woher wusste er das? Woher wusste er, dass Oma Mimi mir ihren geliebten Seidenschal vermacht hatte? Und er hatte recht. Ich bewahrte ihn zu Hause auf. Ich hatte fürchterliche Angst, ihn zu verlieren. Hatte Gunnar Kontakt zu meiner Großmutter gehabt? Eine späte Liebe, die sie vor ihrer Familie geheim gehalten hatte? Mit offenem Mund starrte ich ihn an, aber er lächelte nur. Ich wollte ihn so viel fragen. Doch wenige Augenblicke später stand ich auf der Straße. Gunnar hatte mich gerade noch rechtzeitig aus dem Bus gescheucht. Die kalte Abendluft legte sich auf mein Gesicht und machte mich ganz klar. War das eben wirklich passiert? Oder hatte meine Müdigkeit mich fantasieren lassen? Ich drehte mich noch einmal um, der Bus leuchtete in der Dunkelheit. Langsam hob ich den Kopf. Oben am Fenster sah ich Gunnar, der mir zuwinkte. Ich winkte zurück. Ganz gemächlich setzte sich der Bus in Bewegung. Gunnar wirbelte zum Abschied seine Schiebermütze durch die Luft. Etwas Warmes breitete sich in meiner Brust aus. Ich dachte an Oma Mimi und lächelte.
Auch alle anderen Folgen von Der Einschlaf-Podcast in ARD Sounds.